ARD.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Fakt ab und hallo Sina Kürz.
Hallo Julia Nestlen. Du hast gesagt, eine neue Folge.
Eine was?
Eine neue Folge, habe ich verstanden. Dann aber es geht ja auch heute um Sprache, also deswegen passt das vielleicht ganz gut. War das etwa eine neue Geheimsprache, eine neue Folge?
Du hast schon gut angeteasert. Ja, wir suchen ja immer so zusammen, was in der Woche an skurriler, komischer Forschung rausgekommen ist. Und ein ganz wichtiger Part der Forschungswelt im September war die Verleihung der Ig Nobel Prize. Ich habe es heute wirklich mit der Aussprache. das sind ganz bestimmte Wissenschaftspreise und da geht es auch um Geheimsprachen. Da muss ich auf jeden Fall mit dir drüber sprechen. Was ist bei dir so über den Schreibtisch geflattert?
Ich habe den absoluten Masterplan für alle, wo wir am besten hinziehen sollten, damit wir in 250 Millionen Jahren bei dieser ganzen wirren Kontinentalverschiebung noch an der richtigen Stelle sind.
Wie bitte? Die Kontinentalplatten? Ja, okay, sie verschieben sich so krass.
Ich habe den absoluten Mindblow da auch. Egal, ich erzähle später.
Okay, reden später drüber. Aber wir fangen mit Liebe an. Bei Sina, ich fühle dir gegenüber
mit Liebe an.
Ja, natürlich auch viel freundschaftliche Liebe. Und die Frage ist ja, warum sagen wir eigentlich so, ich habe Schmetterlinge im Bauch oder mir wird ganz warm ums Herz? Weil wird einem wirklich warm ums Herz, wenn man sagt, es wird einem warm ums Herz?
Schmetterlinge im Bauch könnte auch irgendwie was mit der Verdauung zu tun haben, ne? Also man muss ja nicht auf jedes Körpersignal hören, ne? Also.
Ja. Vielleicht haben zufällig alle Menschen, die verliebt sind, auch parallel Verstopfung, wer weiß. ihr könnt ja mal in euch reinspüren, wenn ihr so dran denkt, okay, denkt mal kurz an euren Partner, Partnerin oder irgendwie an euer Haustier. Wo spürt ihr das? Dazu gibt es nämlich eine Erhebung von der finnischen Uni Aalto. Die haben 500 Menschen gefragt, wo spürt ihr eigentlich welche Liebe? Ja, bisher wurde vor allem so romantische Liebe sich angeguckt, wo man die spürt und was da im Körper passiert. Aber es gibt ja schon verschiedene Formen von Liebe. Und da haben sie versucht, eine Körperkarte zu machen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Gibt es eine gewisse Liebe, die dich besonders interessiert? Da können wir mal gucken, wo man die angeblich am meisten spürt.
Also wenn es wirklich einen Unterschied gibt zwischen, wo man die Liebe fürs Haustier spürt und wo man die Liebe zu dem Partner oder der Partnerin spürt. Ja, oder zu Freunden, das finde ich auch sehr süß.
Also pass auf, romantische Liebe geben diese 500 Leute an, dass sie eigentlich so grob im ganzen Körper spüren. Also man hat dann so Mittel gebildet, wer sagt was. Interessant finde ich aber, dass sie unterscheiden so ein bisschen zwischen leidenschaftlicher Liebe und wahrer Liebe. Weil leidenschaftliche Liebe ist der Bauch wohl mehr beteiligt, da liegt so ein bisschen mehr Schwerpunkt, leidenschaftliche Liebe. Und bei wahrer Liebe, die ist wirklich sehr über den ganzen Körper verteilt. Und jetzt Haustier, Freunde, Familie, Hunde, Kinder, so alles ähnlich. Da finden wir die Liebe vor allem Kopf- und Brustbereich. Also da wird einem wohl tatsächlich irgendwie warm ums Herz sozusagen. Wenn wir über die Liebe zu Gott oder zur Natur sprechen, dann fühlen wir die eigentlich nur im Kopf. Das scheint was sehr Kopflastiges zu sein. Also ich würde sagen, Schmetterlinge im Bauch gibt es vermutlich schon. Also bei partnerschaftlicher oder romantischer Liebe das auf jeden Fall.
Aber bei leidenschaftlicher Liebe hast du gesagt, ne? Also leidenschaftlich, das ist ja dann sozusagen der Verliebtheitszustand,
genau.
Ne?
Ja.
Verliebtheit ist ja auch, würde ich jetzt mal vermuten, fühlt sich stärker an als dann die Liebe, die aber vielleicht langfristig ist. Ne?
Ja, genau. Da sind ja auch ganz andere Hormone beteiligt und Botenstoff beteiligt. Also wir haben ja am Anfang, wie war das nochmal? Ich muss mal da einmal scrollen. Das ist nicht, dass ich jetzt falsch sage. Später kommt dann Oxytocin vor allem schwerpunktmäßig, Kuschelhormon. Ne?
Ja,
also langfristig, wir wollen oft zusammen auf dem Sofa kuscheln. Mhm. Und am Anfang ist es, jetzt habe ich es hier nicht, Dopamin. Genau. Mhm. Der dann auch so Sucht. Ne? Suchtähnliche Zustände im Gehirn uns schenkt. Ja. Aber ich finde es schön. Es gibt ein tolles Bild, wo man sich so angucken kann, wo ist welche Liebe, zum Beispiel auch die Liebe für fremde Menschen oder eben die Liebe für das Mutter-Vaterland. Das ist auch sehr kopflastig, aber durchaus auch so ein bisschen im Herzen drin. Total spannend.
Nee, aber schön, dass es beschränkt sich schon auf den Torso, ne? Und auf den Kopf, ne? Also man spürt jetzt Liebe in Händen oder so, da sind da Männchen auch irgendwie.
Also bei Passionate Love sind auch rote Pünktchen unten in den Füßen.
Ach so.
Ja, nicht nur Torso. Also ich muss sagen, hier, Liebe für das ganze Leben, wahre Liebe und die leidenschaftliche Liebe, da sind die Männchen, das sind eben so Männchen, so schematisch, ne? Am ganzen Körper haben die da Punkte. Also da, es gibt auch jemanden, der in seinem kleinen linken Zeh die leidenschaftliche Liebe spürt.
Das ist sehr, sehr süß, dass man bis in die Zehen verliebt ist.
Bis in die Zehenspitzen.
Bis in die Haar, in die Haar, in die Haarspitzen.
Haare sind nicht eingezeichnet,
Haare
sorry.
Nicht. Keine Liebe nee, in den Haaren.
Keine nein.
Also Menschen mit besonders langen Haaren, die lieben nicht mehr als Menschen mit.
Aber also ich habe mir dann schon gedacht, ich meine klar, ne, es ist sehr individuell, wo jemand Liebe spürt, aber kann mir meine Smartwatch sagen, nee Julia, das ist keine leidenschaftliche Liebe, ich spüre hier unten gar nichts an deinem Handgelenk.
Genau, den Menschen, den du da vor dir hast, das ist einfach eine sehr, sehr große Empathie. Den ja. magst du einfach sehr gerne. Es ist keine Liebe.
Es ist keine wahre Liebe.
Aber das ist ganz cool, weil man, das kann man ja auch mit ganz vielen anderen Gefühlen irgendwie im Körper lokalisieren. Ne? Also man spricht ja ganz oft, oder ich habe es zumindest mal gehört, dass Trauer zum Beispiel sich mehr so im Brustkorb anfühlt. Oder dass Menschen sagen, die Trauer spüre ich mehr so im Brustkorb. Ne? Wenn man dann auch irgendwie traurig ist und weint, ne? Das geht dann irgendwie hoch bis in den Hals, der Kloß im Hals und so. Das ist ja alles so zu Trauer und Wut spürt man. Ich weiß gar nicht mehr, wo man Wut spürt. Ich bin so selten wütend.
Wo würde ich Wut spüren?
So zwischen den Augen.
Man kriegt ja so einen Knoten in der Brust vielleicht, oder? Wenn ich wütend bin.
Zwischen den Augen, wenn man das so.
Und dann fängt man auch an zu weinen. Ja, das stimmt vielleicht.
Du weinst, wenn du wütend bist?
Manchmal weine ich, wenn ich wütend bin, weil ich so wütend bin.
Weil es ist alles so ungerecht. Ich bin so sauer. Ja, das verstehe ich auch. Ja. Das verstehe ich auch, da könnte ich auch heulen.
Ja, auf jeden Fall habe ich viel Liebe gespürt bei dieser Studie. Es hat mir sehr gut gefallen.
Also wenn ich Fakt abhöre, dann spüre ich Liebe, wo nochmal? Sag nochmal.
Ist es leidenschaftliche Liebe oder ist es mehr so freundschaftliche Liebe?
Es ist wahre Liebe.
Es ist wahre Liebe dann überall.
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 Spür ich die Faktor-Liebe. Also es hat auch ein bisschen was mit Liebe zu tun, doch. Es werden ja ab und zu ein paar Vorfahren ausgebuddelt, so, ne? Die Archäologen und Archäologinnen, die graben und graben und manchmal finden sie ein paar Vorfahren von uns. Und im Süden von Texas sind mehrere Menschen ausgegraben worden, Mumien, die sehr gut erhalten waren. Also mumifizierte, ich weiß nicht, ob sie natürlich mumifiziert sind oder bewusst mumifiziert wurden.
Ja.
Aber einer von denen war ganz besonders interessant. Das ist ein Dude, der vor 1200 Jahren gelebt hat. Und so mit zwischen 35 und 45 geworden ist, dann ist er gestorben. Es ist eine schlimme Geschichte, aber sie hat auch einen sehr positiven Aspekt. Ich versuche es irgendwie gut rüberzubringen. Er ist gestorben an einer Krankheit, die Chagas oder Chagas-Krankheit. Das ist eine Infektion, die auch heute auch noch bekannt ist. Die ist in Mittelamerika oder in Mexiko, im Süden von Nordamerika verbreitet. Es ist eine bestimmte Wanzenart, Raubwanze, die überträgt diese Krankheit. Das ist eine Infektion. Die sticht sozusagen und saugt dann Blut bei Menschen oder bei Säugetieren. Und was dann auch noch passiert, während sie Blut saugt, sie kackt manchmal dabei oder wie der Fachbegriff ist, defäkiert.
Ja, willkommen zur Fakta.
Sie defäkiert und da ist das Problem, weil da sind die Erreger drin und dann bekommt man eben, wenn man Pech hat, diese Krankheit, Hautläsionen, Fieber, Lymphknotenschwellen an und es kann auch den Verdauungstrakt angreifen, also Darmverschluss und sowas. Und
unangenehm.
Laut Wikipedia habe ich gelesen, dass 10% Todesrate ist, wenn es nicht behandelt wird. Und so ging es auch unserem Freund.
Hat der Namen?
Er heißt Skiles Mummy. Also Skiles Mumie ist nach dem Entdecker, glaube ich, benannt. Also hat einfach den Nachnamen vom Entdecker geerbt.
Wir nennen ihn Skyle.
Skyle ist gut, ja. Ich wollte ihn erst ausgegrabener Dude nennen, aber Skyle ist auch nicht schlecht. Und der konnte sich wahrscheinlich monatelang nicht bewegen, weil er den schlimmsten Fall von Verstopfung der letzten Jahrtausende hatte. Der Dickdarm, halte ich fest, der war angeschwollen auf die sechsfache Größe.
Oh mein Gott.
Der muss ja innerlich nur noch aus Darm bestanden haben. Und der war auch befüllt, der Darm. Okay. Also so schlimm war die Verstopfung. Das müssen einfach ganz schlimme Schmerzen gewesen sein. So schlimm, dass er sich auch nicht mehr bewegen konnte. Und man konnte auch sehr schön analysieren an dieser ausgetrockneten Kotmasse und auch an den Haaren. Also tatsächlich war der so gut erhalten, dass er auch noch Haare hatte am Kopf. Und es ist ja unglaublich, was die Leute aus diesen natürlich konserviert gut erhaltenen Leichen alles rausfinden können. Die können ja den ganzen Lebenslauf aus so einer Haarsträhne irgendwie rausanalysieren. Ja. Also man konnte sehen, dass er die meiste Zeit am Ende Heuschrecken gegessen hat.
Spezifisch für Verstopfung?
Es war auf jeden Fall sehr viel Heuschrecke im ausgetrockneten Kotinhalt zu finden.
Okay.
Und was aber jetzt ganz süß ist, der Dude konnte sich wahrscheinlich monatelang nicht mehr richtig bewegen. Also dem muss es echt schlecht gegangen sein. Und der kann ja selber nicht Essen suchen. Mhm. Und im Paper steht wirklich Unique Case of Care. Dieser Typ muss wirklich sehr gut versorgt worden sein. Von seiner Community, von seiner Familie, von seinen Liebsten. Mhm. Die müssen ihn 4 bis 5 Monate gut versorgt haben. Sie haben sogar von den Heuschrecken, die er gegessen hat, die Beinchen abgemacht, damit er nur den weichen Teil von den Heuschrecken isst.
Damit es besser zu verdauen ist.
Um es irgendwie besser vertragen zu können, genau. Also die haben sich wirklich monatelang um Skyle gekümmert. Mhm. Aber er ist halt trotzdem gestorben. Aber es ist irgendwie sehr süß zu sehen. Das war wohl, ist wohl sehr ungewöhnlich anscheinend für diesen geschichtlichen Teil, dass jemand so stark versorgt wurde. Der muss echt gute Freunde gehabt haben.
Die Leute, haben ganz die viel sehr Liebe viel in ihrem Brustraum und im Kopf gespürt.
Und im Kopf, ne, wenn die genau wussten auch, okay, wir müssen die Beinchen abmachen von den Heuschrecken. Also, es ist eine süße Geschichte. Da wurde jemand in den letzten Monaten seines Lebens vor 1200 Jahren sehr gut fürsorglich behandelt.
Eine richtige Liebesfolge. Also, hierbei fuckt ab. Ich meine,
aber er starb trotzdem.
Verstopfung auch.
Ne?
Aber,
ist nicht nur Liebe, er starb trotzdem. Ich will nochmal darauf zurückführen. Das ist nicht so schön.
Aber er hat ja auf jeden Fall noch länger überlebt. Und aber gibt es mittlerweile, also gibt es diese Krankheit noch?
Ja, die gibt es noch.
Und gibt es Gegenmittel?
Ja, man kann das schon behandeln. Das ist halt eine Infektionskrankheit. Ich bin nicht sicher, wie man die behandelt, aber es ist
Mit Heuschrecken.
Mit Heuschrecken. Heuschrecken hat anscheinend nicht geklappt.
Aber vielen Dank an die Archäologie, dass wir jetzt wissen, Heuschrecken helfen schon mal nicht. Wir kommen zur Geheimsprache und fangen wir nochmal bei den Ig Nobel Prizen an. Also wir haben da letztes Jahr eine längere Folge zu gemacht, wo wir wirklich uns alle angeguckt haben. Ig Nobel Prize heißt, also ist natürlich so ein bisschen an die Nobelpreise angelehnt, die jetzt auch verliehen werden. Aber die sagen, sie wollen Forschung auszeichnen, die erst zum Lachen bringt und dann zum Nachdenken. Mhm. Also es ist perfekte Vorlage für uns bei Fucked Up. Deswegen ist es auch immer für uns ein sehr wichtiger Termin. Da müssen wir auf jeden Fall reinkommen.
Haben wir letztes Mal, sind wir nicht sogar nachts wach geblieben? Und haben doch nachts?
Ja, und ich habe morgens unter einer Decke in Holland, weil ich im Urlaub war, während meine Mitbewohnerin noch geschlafen hat, aufgenommen. Es ist wirklich ein auditives Erlebnis, diese Folge anzuhören.
Ja, stimmt. Das war, also man kann den Stress spüren, den wir da hatten bei der Aufnahme. Okay, aber kommt
diesmal
jetzt zu den diesjährigen.
Genau, diesmal habe ich es mir ein bisschen ausgeschlafener alles angeguckt und eine Studie hat mich direkt gekriegt, weil es geht um Sprache und es geht um Geheimsprache und da dachte ich, das gucke ich mir doch mal genauer an. Ich finde es echt ganz cool. Und zwar von 2020 ist die und die haben angeguckt, was passiert denn bei Menschen, die rückwärts sprechen können im Gehirn? Haben die besondere Fähigkeiten? Wie schlägt sich das nieder? Und Ausgangslage ist, es gibt auf der Welt tatsächlich mehrere Communities, die in irgendeiner Form rückwärts sprechen. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber die haben sich angeguckt in La Laguna, ist eine Stadt auf den Kanaren. Da gibt es einige Menschen, die verwechselte Sprache reden. Also zum Beispiel, die sagen da nicht unbedingt Buenas noches, also guten Abend, sondern Nas buches no. Das heißt, die vertauschen einzelne, ich meine, es heißt Phoneme, ne? Also Nas bue, buenas, noches, chesno.
Also einzelne Silben werden da vertauscht, ne?
Ja, Silben bzw. Phoneme vertauschen geht auch. Bei Menschen, die diese Geheimsprachen sprechen, kommt wohl beides vor. Also, dass sie sowohl praktisch ein Wort komplett rückwärts, also die einzelnen Buchstaben sozusagen, ne, sagen, oder auch nur die Silben vertauschen. Das scheint Mischform zu geben. Ich finde das extrem kompliziert, aber gut. Und die Menschen, die in La Laguna das so sprechen können, das sind wohl einige, und die wollten ihre sprachliche Extravaganz, so wird es beschrieben, als UNESCO-Kulturerbe anerkennen lassen. Leider erfolglos, weil in derselben Stadt ist auch die Sprachenakademie von den Kanarischen Inseln und die sagt, das hat keinen akademischen Wert. So, dann haben jetzt einige Leute gesagt, hold my nature paper, wir zeigen euch mal, dass das akademischen Wert hat. Und die haben jetzt wirklich was veröffentlicht dazu in Nature. Sie haben sich Menschen angeguckt und eben gesagt, wir gucken uns mal an, was da in der Neurologie passiert. Also Neurolinguistik ist das Fach. Also es ist wirklich ein Mittelfinger Richtung dieser Sprachakademie, glaube ich.
Ja.
Und sie haben rausgefunden, ja, diese Menschen, die das können, die haben mehr graue Materie, haben mehr Neuroplastizität, also alles Sachen, die total nützlich sind. Ein bestimmtes visuelles Talent, du musst dir irgendwie dieses Wort vorstellen und es dann umstellen und so weiter. Die können auf jeden Fall einiges. Und in der Acceptance Speech haben sie es auch mal selbst vorgemacht und ich habe das einmal rausgeschnitten.
Es klingt extrem verwirrend.
Ja, also ich finde auch wirklich faszinierend, dass Leute das ad hoc verstehen können. Aber wenn man mal so weiterdenkt, es gibt ja das Verlan, Sagt es dir was?
Verlan.
Das Französische? Ja, l'envers heißt das. Das ist sehr verbreitet in der französischen Sprache, dass Wörter tatsächlich umgedreht werden. Und also zum Beispiel, keine Ahnung, laisse tomber, ist was, was ich total gerne sage, so komm, lass gut sein, wird laisse béton, also tomber, béton, sowas machen die. Oder zum Beispiel,
was ist jetzt richtig?
Laisse tomber heißt lass es fallen.
Ach so.
Und laisse béton ist das Verlan, also das Umgedrehte.
Ah, okay.
Oder zum Beispiel, es gibt auch Stromae, der Künstler.
Mhm. Ah ja.
Das ist ein umgedrehtes Wort von Maestro.
Ja, ich erinnere mich, das habe ich mal gelesen über ihn.
Genau. Und es gibt ganz viele, die irgendwie so in, also wirklich etabliertere Geheimsprachen, sage ich jetzt mal, Mattenglisch zum Beispiel in der Schweiz oder dann Lunfardo im argentinischen Spanisch, in Buenos Aires wird es auch gesprochen, es kam dann aus den Gefängnissen, das ist oft irgendwie mit Gaunert verbunden, die eine Geheimsprache haben wollten, damit nicht alle sie verstehen, es sind auch einige Worte mittlerweile in die argentinisch-spanische Sprache gekommen. Und was ich gefunden habe, in Rheinland-Pfalz, das Leppertalb wird gesprochen in der Ortsgemeinde Bell in Main-Koblenz. Falls da jemand von euch herkommt, meldet euch bei uns. Ich bin ultra fasziniert. Ist wohl entstanden von Backofenbauern, die öfter bei Bäckersfamilien dann länger waren und dann eben Backofen gebaut haben. Und sie wollten sich unterhalten können, ohne dass die Bäckersfamilie versteht, was sie sagen. Und haben dann auch so eine Geheimsprache, Rückwärtssprache entwickelt.
Ja, ich habe auch mehrere Fragen. Genau, also warum machen die Leute das? Das ist das Erste. Das heißt ja Geheimsprache und jetzt hast du ein Beispiel gebracht. Warum hat die Bäckersfamilie das gemacht da in Rheinland-Pfalz?
Die Bäckersfamilie nicht, sondern die Backofenbauer, weil die, also so einen Backofen zu bauen für einen Bäcker hat sehr lange gebraucht. Aha. Und dann sind eben die Backofenbauer zu Bäckersfamilien gereist und haben teilweise mehrere Wochen oder Monate bei denen gelebt, um diesen Backofen zu bauen. Mhm. Und sie wollten in der Lage sein, über die Bäckersfamilie herzuziehen, ohne dass sie es verstehen.
Ach ja.
Sagen wir es mal so, genau.
Okay. Lästern und ist eine super Motivation, um eine Geheimsprache zu entwickeln.
Ein Antreiber, um sehr viele Dinge zu lernen. Und ansonsten, genau, im Lunfardo, dieses, was in Buenos Aires gesprochen wird, das ist zum Beispiel im Gefängnis entstanden. Mhm. Und erinnerst du dich an die BB-Sprache oder die Ichichlebich-Sprache? Hattet ihr sowas auch früher?
Ja, ich wollte es gerade sagen, weil hier bei uns im Gebiet Bonn ist auf jeden Fall die B-Sprache damals sehr bekannt gewesen. Und ich glaube, das ist so was Ähnliches. Also ich glaube, hier überall so in der Gegend gibt es so mehrere Formen davon. Also die B-Sprache war, ich bin mir nicht sicher, dass man die Buchstaben B-I vor oder nach jedem Vokal, ich glaube nach jedem Vokal.
Mach mal ein Beispiel.
Fakt ab wäre dann verbiegt Abib, glaube ich.
Ja. Also ich würde das in eine ähnliche Ecke stellen, wie diese Geheimsprachen, nennt sich Spielsprachen oder Löffelsprache oder Räubersprache. Also auch wieder Gauner waren involviert in der Entstehung, weil bei uns war die BB-Sprache.
Ja, wie geht die?
Also keine Ahnung, also dass man dann immer B einsetzt, also verbargt. Wahrscheinlich.
Also ist es genauso ungefähr, ne?
Es ist dasselbe Prinzip.
Ja, und nur mit BE statt BI.
Genau, genau. Mhm. Das hatte mir damals eine Freundin, glaube ich, beigebracht, weil sie es in der Bravo gelesen hat. Ich habe aber von meiner Mutter die Ich-Lebich-Sprache gelernt. Also,
du hast von deiner Mutter die zweisprachig aufgewachsen, wow.
Ja, mehrsprachig. Und Löffelsprache wird es auch genannt, weil das ist wohl die verbreiteste, dass immer Lev eingebaut wird. Also zum Beispiel Guten Morgen ist dann gut le wut leven molle vor ge leven. Also immer so le, ja.
Und nochmal die Aufmerksamkeit darauf, es gibt Leute, die das fließend sprechen.
Ja.
Also wir klingen ja, als hätten wir einfach irgendwie, als wären wir besoffen.
Als wären wir auf halber Geschwindigkeit.
Ja, aber es gibt Menschen, die das halt fließend sprechen und ich glaube, dass das auch schnell erlernbar ist.
Voll.
Also auch heute noch, weil die ganzen Grundschüler konnten das auf einmal alle innerhalb von 3 Tagen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, nicht so schwer zu lernen. Aber also ich finde, das ist immer noch was anderes als, ich muss jetzt nochmal den Bogen spannen zu dem Anfangsthema, als normale rückwärts sprechen.
Ja. Das ist was anderes.
Das finde ich ja völlig wack, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich was rede, dann bilde ich den Satz noch im Kopf, während ich spreche. Ja. Ich weiß ja noch gar nicht, was das letzte Wort ist. Ich kann gar nicht rückwärts anfangen.
Ja. Das ist eine krasse Fähigkeit. Die stellen sich vorher den Satz vor. Und dann wissen sie schon, was, also
es muss ja gleichzeitig sein.
Visuelle Fähigkeit haben. Und die wurde ja auch im MRT nachgewiesen.
Und genau, also das haben die nachgewiesen, dass genau in dem Bereich, also dass du visuell dir das
visuelles Denken, planerisches Denken, voll.
Okay, die Zellen, die mir auf jeden Fall fehlen.
Ja, Ja, voll. Aber nochmal zurück zu unserer Löffelsprache.
Achso, du willst über Löffelsprache reden,
jetzt, ja, weil du sagst jetzt, bei Bonn wurde das gelehrt. Meine Mutter kommt aus Hessen und dann in Südbayern wurde dann die Babysprache gelehrt. Ich frage mich, ob es einen Atlas gibt, welche dieser Kinderspielsprachen wo in Deutschland eigentlich verbreitet ist. Ich habe dazu jetzt auf die Schnelle nichts gefunden.
Okay,
aber ich sag
dann
mal
ich
so
zu googeln. Ich wollte gerade
Soziolinguistik oder so, fände ich das mal ultra spannend. Wer auch von unseren Faktabhörern, wenn ihr das kennt, welche Sprache gelernt hat. Also ob das irgendwie so ein Schulhofding ist, was es für immer an dieser einen Schule gibt oder so.
Ja, ja, und das verlernt man ja auch nicht. Also schickt uns das alle gerne. Wir hätten gerne, herzlich willkommen bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft in der Sprache, die ihr noch sprecht seit der Grundschule. Ja. In der Spielsprache.
Oh Gott, okay. Ja, Julia, ich hab das bis nächste Woche.
Ja. So, wir sterben aus, Julia. Wir sterben safe aus. Fragt sich
ja
nur wann.
Leider.
Ja, leider, oder ich weiß nicht, für den Planeten ist vielleicht egal. ForscherInnen, University of Bristol, haben ein bisschen gerechnet, haben 250 Millionen Jahre in die Zukunft gerechnet. Also die haben
ein Wimpernschlag der Erdgeschichte.
Ja, genau. Also vielleicht dazu auch mal kurzer Rückblick. 250 Millionen Jahre klingt halt immer so lang, aber wir wissen, oder manche wissen es, oder ich, wenn ich es nachgeschaut habe, Erde, 4,5 Milliarden Jahre ungefähr alt, ne?
Ja.
Er kühlte ab, ne? Dann kam irgendwann Wasser von keine Ahnung woher. Und dann gab es ja diese Urkontinente.
Ja, Pangea.
Pangea, genau. Pangea kennen wir alle noch. Mein absoluter Mindblow erstmal, es gab nicht nur Pangea als Urkontinent. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben sich Kontinente in Zyklen immer wieder gebildet zu einem großen Teil und dann wieder gesplittet. Pangea ist nur der letzte große Superkontinent gewesen, der sich vor 200 Millionen Jahren dann getrennt hat und jetzt zu den Kontinenten aufgesplittet hat, die wir alle kennen, ne? Nordamerika, Europa und so weiter.
Willst du sagen, wir sind auch nur eine Phase?
Ja. Nein, okay. Julia, du bist keine Phase für mich, du bleibst. Aber die Kontinente, die schon. Spürst du die Liebe im Brustkorb oder im Bauch oder im Zeh? Ich sende sie dir digital rüber. So, und das sind alles ganz große Zeiträume. Säugetiere gibt es seit ungefähr 55 Millionen Jahren. Die Gattung Homo 3 bis 2 Millionen Jahre und letzte Zahl der anatomisch moderne Mensch ungefähr 300.000 Jahre. Ne? Also wir sind theoretisch gerade zur Tür reingekommen und haben noch nicht mal die Jacke ausgezogen. Uns gibt es wirklich sehr, sehr kurz. So, und erste Nachricht von dem Modell, die ForscherInnen da mit den Daten reingehauen haben und geschaut haben, was passiert. Es wird einen neuen Superkontinent geben. Das ist schon bekannt. Das ist jetzt nichts Neues. Den haben sie jetzt in ihrem Paper genannt Pangea Ultima. Ultima heißt doch letzte, oder?
Ja, eigentlich
verwirrt mich schon wieder. Es ist das letzte Pangea, danach kommt Trigea, ich weiß nicht. So, und schlechte Nachrichten für alle Säugetiere. Das ist zumindest der Titel in diesem Nature Geoscience Paper, also auch für uns. Obwohl wir jetzt schon seit 55 Millionen Jahren hier alle sehr anpassungsfähig in den schlimmsten Lebensräumen ja zu Hause sind, es wird zu warm. Im Moment sind es 66% der Erdoberfläche, die für Säugetiere bewohnbar sind. Also sowas wie Grönland und so fällt raus und Wasser. Ne? Und laut dem Modell von Bristol werden es dann nur noch 8% sein. 8% der Erdoberfläche werden in 250 Millionen Jahren nur noch für Säugetiere bewohnbar sein, wenn sie nicht ganz krass speziell angepasst sind. Denn auf diesem Superkontinent Pangea Ultima wird es sehr warm, es wird sehr viel Vulkanismus geben, sehr viel CO2 wird in die Erdatmosphäre kommen und dieser Superkontinent ist so sozusagen, hat das Zentrum am Äquator, also ist so wirklich so am Äquator angeordnet. Es gibt verschiedene Theorien, wie sich dieser Superkontinent irgendwie anordnen könnte. Gibt zum Beispiel auch die Idee, dass er sich am Nordpol anordnet. Aber jetzt hier in dem Modell ist er halt mitten am Äquator. 40 Grad wird es da immer so sein, teilweise das ganze Jahr über.
Boah.
Das heißt, diese 8% Lebensraum, die den Säugetieren dann noch bleibt, liegt alles an der Küste, zum Beispiel im Norden oder im Süden.
Ja.
Da könnte man noch klarkommen.
Aber also werden wir dann noch da sein?
Ja, wir werden wahrscheinlich schon lange, also es gibt ja auch 1000 andere Gründe, warum wir wir Menschen uns schon ausgelöscht haben. Aber für den Fall der Fälle bestätigt das meinen absoluten Plan, den ich jetzt mit dir und mit allen FaktabhörerInnen teile. Wir müssen uns unbedingt Grundbesitz in Skandinavien klar machen.
Ja, Sina, so ein kleines rotes Häuschen.
Ja, kleines rotes Häuschen. Für uns und für alle Fakt-Ab-Nachkommen brauchen wir, weil guck es dir mal an, es ist was mir dieses Jahr klar wurde. Du warst dieses Jahr in Schweden im Urlaub.
Letztes Jahr,
genau. Also alle machen Urlaub in Schweden, alle. Ja, weil es hier zurecht. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt schon hier Klimawandel, uns ist zu warm. Früher alle immer nach Italien und so, ne? Ja. Alle wollen ans Mittelmeer, da will jetzt keiner mehr hin im Sommer, das ist viel zu heiß. Alle gehen jetzt schön ins frische Skandinavien. Und wenn ich mir jetzt diese Zusammenführung der Kontinente richtig angeschaut habe und das richtig gedeutet habe, dann wird es für Europa auch weiter nach Norden gehen. Es wird noch alles so ein bisschen zusammengepresst werden, aber für den Fall der Fälle, wir müssen ja wirklich an die Küste. Also ich bin für Norwegen. Ich bin für Küste von Norwegen. Da würde ich die höchsten Chancen ansetzen. Ich habe auch genau geguckt bei Google Maps. Es ist Breitengrad 75, Längengrad 20. Das ist ungefähr, wo jetzt Spitzbergen ist. Da müssen wir hin.
Okay, alles klar. Also dann für die wirklich langfristige Anlegestrategie jetzt schon Grund in Norwegen
kaufen. Oder vielleicht sogar schon, kann man Wassergrundstücke kaufen? Kann man schon Wasserboden, also Meeresboden?
Gute Frage.
Meeresboden sofort reservieren. Meeresboden irgendwo da im Nordatlantik sofort reservieren. Wenn das Wasser ausgetrocknet ist, sofort ein Haus drauf bauen, fertig.
Folgen Sie uns für mehr Immobilientipps bei Fakt ab. Nee, aber ohne Witz, Leute, hier wegen Folgen. Sterne haben wir wieder gelernt, sind ganz wichtig zu verteilen an uns. Das wäre sehr schön, wenn ihr das macht und auch Kommentare schreiben und so, weil je mehr Leute da irgendwie so interagieren mit unserem Podcast, umso mehr Leuten werden wir auch angezeigt und umso mehr Leuten können wir diese sehr wertvollen Immobilientipps geben.
Ja, und ihr wollt doch auch alle, dass die Fakt-Up-Community am Ende groß ist mit netten Fakt-Up-Menschen.
Ja, und dann treffen wir uns alle auf unseren Wassergrundstücken im Atlantik. Ich würde sagen, für diese Woche ist Fakt ab auf jeden Fall wieder abschließend.
Es war schön. Es ging um Liebe, es ging um Sprache, es ging um die Zukunft der Menschheit und um Verstopfung. Es ist alles drin.
Es ist alles drin. Wir haben noch ein bisschen was im Postfach. Vielen Dank wieder für eure lieben Nachrichten. Heiko ist enttäuscht, dass wir keinen billigen Witz gemacht haben, zu wer sich nicht so gut mit Vögeln auskennt. Heiko, vielen Dank für diese Anmerkung. Es tut mir leid, es war wirklich ein großes Versäumnis letzte Woche.
Nein, also das sind Witze, wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Ne? Also wenn sie zu klar serviert sind, dann können alle, das sind die Gags, die wir da lassen, damit die Leute dann im Auto sagen können, haha, Vögeln, und dann weiterfahren können. Aber es ist schön, wenn man nochmal darauf hingewiesen wird. Danke, Heiko.
Und Samuel aus dem Oberallgäu, wir haben ja über Frittieren im All gesprochen zuletzt. Also die ESA hat ja eine sehr wichtige Studie gemacht, also Studieuntersuchung, ob man denn auch im All frittieren kann. Also ob das funktioniert mit der Bläschenbildung. Und er schlägt vor, dass das doch in einer Zentrifuge gut laufen könnte, so wie auch beim Uran. Sina, kennst du dich mit Uran aus? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Nee, ich kenne mich nicht mit. Ich ist jetzt nicht so der Stoff.
Du bist doch so eine strahlende Persönlichkeit.
Ja. Oh, ich spüre es wieder hier im. Diesmal spüre ich den Bauch, glaube ich.
Gut.
aber Uran und Zentrifuge, es gibt zumindest, also ich kann mir nicht vorstellen, was sonst gemeint ist. Ja. Zentrifugen werden zum Beispiel genutzt, um Uran mit dem gewünschten Isotop, was man bei Uran haben möchte, anzureichern.
Ah,
also Uran, auch ein sehr schönes Wort, da sind wir wieder bei Sprache, Natururan oder wenn man müde ist, Natururan. Auch sehr seltsames Wort. Natururan besteht zum größten Teil nicht aus dem Isotop, was man eigentlich haben möchte, also aus dem 235-Uran-Isotop. Das hat eine kleinere Atommasse als das 238er-Uran-Isotop, was fast 99% ausmacht. Und wenn man mehr von diesem leichteren Isotop haben möchte, dann packt man das in so eine Gaszentrifuge, also es wird gasförmig gemacht, das lasse ich jetzt mal alles weg. Und dann dreht sich das ganz schnell und wenn Massen geschleudert werden, das, was schwer ist, geht ja eher nach außen als das, was leicht ist. Das bleibt eher innen. Und dann kann man sozusagen das leichtere Isotop kann man dann rausfischen.
Okay.
So, bitte übersetzen auf Pommes, die in der Fritteuse sind.
Naja, wir hatten ja überlegt, dass nicht das flüssige, heiße Öl dann in der ISS rumfliegt, dass wir das mit einem Absaugmechanismus machen. Aber wenn wir es in eine Zentrifuge schmeißen, dann würden natürlich die schwereren Kartoffelstückchen schön hinten rauspurzeln und das leichtere Öl würde in der Mitte bleiben.
Ach so. Ja, so könnte man das machen.
Gut, Patent ist eingereicht.
Alles klar.
Herzlichen Dank, Samuel.
Die Zentrifugenfritteuse. Die nehmen wir auch mit.
Ja, es war sehr schön, Sina. Und auch mit euch, die uns zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche. Spürt viel Liebe. Wir auf jeden Fall für euch.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war der Fall meines Lebens. Und jetzt kommt er auf mich wieder zugerollt. Auch nicht schlecht.
Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius.
Jeder, der seit dem Ende der 80er Jahre Jura studiert hat, sollte von dem Fall schon mal gehört haben. Er ist ein beliebter Prüfungsfall im Staatsexamen. Juristisch etwas vertrackt und die Geschichte ist wirklich schräg.
Die Toten des Sirius.
Ein echter Fall, bei dem es um ungeklärte Todesfälle, Mord und Suizid geht. Auch Hypnose und Betäubungsmittel spielen eine Rolle.
Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, hoffentlich hypnotisiert er mich jetzt nicht.
Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius. Ein echt unglaublicher Kriminalpodcast in 2 Folgen. Von Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider.
Jetzt in der ARD-Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt und im Kanal von Sprechen wir über Mord.